Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Das Thema wurde gerade schon genannt. Es geht um Vertrauen und um das Risiko, Gott das Vertrauen auszusprechen. Vertrauen war das Thema von einer Bibelarbeit woanders. Bei dem Gemeindeferienfestival Spring sollte ich die Bibelarbeit woanders halten zum Thema Vertrauen und wir haben uns die Seilbahn ausgesucht. Denn es ist ja ein Ausdruck von Vertrauen, wenn ich in die Gondel steige. Ich vertraue darauf, dass das Seil trägt, dass die Halterung der Gondel dann fest ist. Und als wir dann so an der Seilbahn standen, bevor wir auf den Berg gefahren sind, habe ich eine Erfahrung erzählt, die schon Jahre zurücklag, Hintertux Bergstation auf dem Gletscher. Man kann ja nur mit der Gondel wieder abfahren. Wir waren zum Snowboarden und dann, als wir abgefahren sind, anstanden, fiel eine Gondel aus diesem Zubringer. Und sie kippt einfach raus. Man hat angehalten, Gondel beiseite geschafft und dann ging es weiter. Ich habe das erzählt, ja, dass es gut gegangen ist, haben die Leute ja gesehen. Danach kommt eine Frau und sagt, du bist der Wahnsinn, was du mir zugemutet hast. Ich habe eine richtige Phobie, in eine Gondel einzusteigen. Und ich habe gedacht, für diese Bibelarbeit wage ich es einmal. Und dann erzählst du sowas, bevor ich da rein bin. Ich habe gekämpft. Sie hat es gewagt. Sie ist nach oben gefahren. Runter wird sie gelaufen. Und sie hat dann erzählt, das war für sie ein eindrückliches Erlebnis von dem, was ihr Glaube ist. Manchmal macht es Angst, Gott zu vertrauen. Und manchmal ist es eine Zumutung, Gott zu vertrauen. Aber wer das Vertrauen wagt, der macht Erfahrung, dass dieses Vertrauen für einen selbst ein ganz wesentlicher Teil des Glaubens ist. Und dieses Vertrauen erlebe ich eigentlich nur oder lerne ich nur in herausfordernden Situationen, die mich überfordern und die mir vieles aus der Hand nehmen. Und das war die Situation der Israeliten damals. Sie haben viele Schritte gegangen und jetzt standen sie vor einer Zumutung, in der das Vertrauen ganz neu gefragt war, in einer Art und Weise, wie sie es noch nie wagen mussten. Sie haben den Jordan überschritten, haben dieses Wunder Gottes erlebt, dass er das Wasser geteilt hat. Sie haben in dem Land Kanaan das erste Passafest gefeiert, sich erinnert an die Befreiung von über 40 Jahren zurück, die Generation, die hinter ihnen lag. Haben sich nochmal vor Augen geführt, dass Gott sie mit sich verbunden hat, dass sie sein Volk sind und dass er in ihrer Mitte ist. Haben Denkmäler aufgerichtet, die sie immer wieder daran erinnern sollten, ja, Gott ist hier in unserer Mitte und wir gehören zu ihm. Und dann war diese unfassbar große Herausforderung vor ihnen, nämlich Jericho. Das war wie eine Mauer in das verheißene Land. Jericho, eine strategische Stadt, die entsprechend auch befestigt war, strategisch für das ganze Land. Und es gibt hier den Versuch, sie zu rekonstruieren, wie sie zu dieser Zeit möglicherweise ausgesehen hat. Für uns oft geprägt, vielleicht von Bildern aus der Kinderbibel, wo man denkt, große Stadt mit allem drum und dran. Man geht davon aus, dass die Stadtmauern in etwa 600 bis 800 Meter lang gewesen sind, Umfang. Das heißt, es war eine Stadt 150 mal 150, 200 mal 200 Meter. Also keine große Stadt, eher ein Militärlager, eine Befestigung. Wahrscheinlich haben sogar wenig Zivilisten dort gewohnt, eher Angehörige von Soldaten, die dort stationiert waren. Und nicht eine Stadt, wie wir uns vorstellen, so wie München, bloß ein bisschen kleiner. Aber diese Stadt war für die Israeliten eine völlige Überforderung. Denn als Beduinen waren sie eins gewohnt, Vieh zu hüten, aber nicht so eine Stadt zu stürmen. Als Beduinen standen sie vor der Herausforderung, dass sie sagten, wir haben zwar gewusst, wie wir jetzt in der Wüste überleben. Und mit Gottes Hilfe haben wir auch den Jordan überschritten. Aber sowas haben wir noch nie erlebt. Und sowas haben wir noch nie geschafft. Und sie konnten nicht mal sagen, wir sind bestens ausgerüstet, haben alles, was man braucht, um diese Stadt zu stürmen. Sondern eigentlich standen sie da mit leeren Händen und mussten sagen, wie das gehen soll, ich weiß es nicht. Wie wir das bewältigen sollen, keine Ahnung. Und genau in der Situation, als sie vor dieser Stadt standen, da gibt Gott ihnen eine Lektion, die ganz entscheidend war für alles, was danach kommt. Das war wie so eine Weichenstellung für das Leben in dem Land, in das Gott sie jetzt hineinführen wird. Nämlich die Frage, wie wollt ihr dieses Land in Besitz nehmen und wie wollt ihr darin leben? Auf wen vertraut ihr? Normalerweise hätte man sofort gesagt, so als frommer Israelit, als frommer Christ heute, würde man sagen, ja, ich will so leben, dass ich Gott vertraue. Und Gott, er macht seinem Volk deutlich und das lernt ihr jetzt. Und er fängt bei Josua an. Und das Spannende ist, dass die erste Lektion vor dieser Stadt Jericho Josua bekommt. Und danach erst das Volk. Und da lesen wir, als sich Josua in der Nähe von Jericho aufhielt, schaute er auf und sah plötzlich einen Mann. Der stand ihm gegenüber und hatte sein Schwert gezogen. Josua ging zu ihm hin und fragte ihn, Freund oder Feind? Keines von beiden, antwortete er. Ich bin der Heerführer des Herrn. Und jetzt bin ich gekommen. Da warf sich Josua mit dem Gesicht zu Boden, verneigte sich und sprach zu ihm, was befiehlt mein Herr seinen Knecht? Der Heerführer des Herrn antwortete Josua, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf den du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Ich weiß nicht, ob ihr diese Begebenheit schon mal gelesen habt, so ganz bewusst. Bevor diese Aufgabe Jericho einzunehmen, bevor das losgeht und bevor Josua das Volk dorthin führen sollte, gibt Gott ihm eine Lektion. Und diese Lektion, die ihm dort begegnet, in diesem Menschen, in diesem Mann, der ihm gegenübersteht, das ist das eine, das Gott ihm zeigt, Josua, Gott ist gegenwärtig. Du kommst in eine neue Situation und Gott ist gegenwärtig. Dort, wo du hinkommst, das ist heiliges Land, weil Gott da ist. Und er ist schon lange in dem Land, das dich herausfordert und das dich überfordert. Und genau damit hast du zu rechnen. Dass du dich immer und immer in der Gegenwart Gottes wiederfindest, auch wenn du es nicht vermutet hast. Und das Zweite, was Josua lernt dabei, dass Gott dennoch unverfügbar und souverän ist in seinem Handeln und dass er darüber nicht verfügen kann. Er stellt ja die Frage, zu wem gehörst du? Bist du Freund oder bist du Feind? Und er antwortet, ich gehöre zu Gott. Und damit macht er deutlich, ich bin nicht der, der zu den anderen gehört, ich gehöre aber auch nicht zu dir. Als einer, über den du dann verfügen kannst, den du einsetzen kannst, ja, dem du sagen kannst, was zu tun ist, ich gehöre zu Gott. Und als dieser, der zu Gott gehört, bin ich von der Souveränität und Unverfügbarkeit Gottes geprägt. Du kannst nicht über mich verfügen. Was Gott tut, kannst du nicht verfügen. Du kannst nicht bestimmen, wie Gott handeln soll. Du kannst auch nicht bestimmen, wann und wie er eingreifen soll, aber du musst damit rechnen, dass er da ist. Merkt ihr, eine ganz offene Situation. Ich glaube, es wäre doch für Josua viel angenehmer gewesen, hätte dieser Mann gesagt, Josua, ich bin dieser Heerführer Gottes, diese unsichtbare Welt, sie ist da. Wenn du morgen nach Jericho gehst, haben wir schon die Tore geöffnet, es ist alles gut. Ich sage dir den Schlachtplan und dann wirst du wissen, wie es geht. Das wäre doch viel schöner, oder? Wisst ihr, so wünscht ich mir manchmal Gott. So wünsche ich mir manchmal, dass Jesus sagt, weißt du was, die Herausforderung, die vor dir ist, die du nicht bewältigen kannst, die ist so und so. Und ich sage dir jetzt, wie es gehen wird. Und genau das passiert nicht. Er spricht ihm zu, Gott ist da. Und er wird souverän und unverfügbar handeln. Und es heißt für dich, lass dich einfach drauf ein. Werde überrascht. und bleib herausgefordert. Und mit dieser Erfahrung geht Josua dann zum Volk. Und dann lesen wir diese Stadt Jericho, wie sie erobert wird und wie das für die Israeliten eine Erfahrung wird, die sie in ihrem Gottvertrauen ganz massiv nicht nur herausgefordert hat, sondern auch geprägt hat für das Leben in diesem Land. Und ich lese uns diese ganze Begebenheit in Josua 6. Jericho hatte seine Tore geschlossen. Und sie blieben fest verschlossen, als die Israeliten heranrückten. Niemand kann mehr heraus oder hinein. Da sagte der Herr zu Josua: Schau, ich gebe Jericho in deine Hand mit seinem König und seinen kriegerischen Männern. Ihr sollt die Stadt umstellen. Lass alle Kriegsleute einmal um die Stadt ziehen. 6 Tage sollst du das tun. 7 Priester sollen Widerhörner, 7 Posaunen vor der Lade des Herrn hertragen. Am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt ziehen. Die Priester sollen die Widerhörner blasen. Sobald ihr aber den Schall der Widerhörner hört, soll das Volk in lautes Kriegsgeschrei ausbrechen. Dann fallen die Mauern der Stadt in sich zusammen. Das Kriegsvolk soll sich dann erstürmen, jeder von dort, wo er gerade steht. Josua, der Sohn Nuns, rief die Priester zusammen und sagte zu ihnen: Nehmt die Bundeslade mit euch. 7 Priester sollen 7 Widerhörner, also 7 Posaunen, vor der Lade des Herrn tragen. Dann befahl er dem Volk: Geht hinüber und umstellt die Stadt. Die bewaffneten Kämpfer gehen vor der Lade des Herrn. Nachdem Josua diesen Befehl gegeben hat, setzten sich die 7 Priester in Bewegung. Sie trugen 7 Widerhörner, 7 Posaunen vor dem Herrn. Sie zogen hinüber und bliesen die Widerhörner. Die Bundeslade des Herrn folgte ihnen nach. Die bewaffneten Kämpfer gingen vor den Priestern, die in einem Fort in die Widerhörner bliesen. Das übrige Kriegsvolk zog hinter der Lade her, während die Widerhörner geblasen wurden. Josua hatte dem Kriegsvolk den Befehl gegeben: Kein Kriegsgeschrei, lasst nichts von euch hören, redet kein einziges Wort. Wenn es aber soweit ist, sage ich zu euch, stimmt jetzt das Kriegsgeschrei an. Dann sollt ihr in Kriegsgeschrei ausbrechen. So ließ er die Lade des Herrn um die Stadt ziehen, einmal im Kreis um sie herum. Dann kehrten alle wieder ins Heerlager zurück und übernachteten dort. Am nächsten Morgen stand Josua früh auf. Die Priester nahmen die Lade des Herrn. 7 Priester trugen 7 Widerhörner, 7 Posaunen vor der Lade des Herrn. Während sie gingen, bliesen sie in die Widerhörner. Die bewaffneten Kämpfer gingen vor ihnen. Das übrige Kriegsvolk zog hinter der Lade her, während die Widerhörner geblasen wurden. Auch am 2. Tag zogen sie einmal um die Stadt. Dann kehrten sie wieder ins Heerlager zurück. So machten sie es 6 Tage lang. Am 7. Tag war es dann soweit. Als der Morgen dämmerte, standen sie auf und zogen wie zuvor um die Stadt herum, jedoch 7-mal. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Beim 7. Mal bliesen die Priester in die Widerhörner und Josua befahl dem Kriegsvolk: Beginnt mit dem Kriegsgeschrei, denn der Herr hat die Stadt in eure Gewalt gegeben. Ihr sollt die Stadt im Untergang weihen. Alles, was in ihr ist, soll dem Herrn gehören. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind. Denn sie hat die Kundschafter versteckt, die wir losgeschickt hatten. Alles, was den Untergang geweiht ist, sollt ihr vernichten. Nehmt euch auf keinen Fall etwas davon, sonst bringt ihr Unglück über euch, über das Lager Israels und stürzt es ins Unglück. Alles Silber und Gold soll man dem Herrn übergeben, auch die Geräte aus Bronze und Eisen, man soll sie zum Schatz des Herrn bringen. Nun bliesen die Priester die Widerhörner. Als das Volk den Schall der Widerhörner hörte, brach es in ein ohrenbetäubendes Kriegsgeschrei aus. Daraufhin fiel die Mauer der Stadt in sich zusammen. Dann erstürmte das Kriegsvolk die Stadt. Jeder von dort, wo sie gerade standen, so eroberten sie die Stadt. Und alles, was sich in der Stadt befand, weihten sie mit dem Schwert dem Untergang. Männer und Frauen, Junge und Alte, Rinder, Schafe und Esel. Zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten, sagte Josua: geht zu dem Haus der Hure und holt die Frau heraus mit allen, die zu ihrem Haus gehören. Das habt ihr der Frau geschworen. Die jungen Männer, die Kundschafter gewesen waren, gingen also zu dem Haus. Sie holten Rahab heraus, ihren Vater, ihre Mutter, ihre Geschwister und alle anderen. Sie brachten die ganze Verwandtschaft an einen Platz außerhalb des israelitischen Lagers. Dort konnten sie bleiben. Aber die Stadt selbst brannten sie nieder mit allem, was in ihr war. Nur das Silber und Gold, die Geräte aus Bronze und Eisen legten sie zum Schatz des Herrn. Josua ließ die Hure Rahab am Leben mit ihrer Familie und allen anderen, denn sie hatte die Kundschafter versteckt, die Josua mit dem Auftrag losgeschickt hatte, Jericho auszuspionieren. Und so lebten ihre Nachkommen noch heute in Israel. Damals ließ Josua das Volk schwören: Verflucht ist der Mann vor dem Herrn, der diese Stadt Jericho wieder aufbauen will. Wenn er die Fundamente legt, soll das seinen ältesten Sohn kosten. Und wenn er die Stadttore einsetzt, soll ihm das seinen jüngsten Sohn kosten. Und der Herr war mit Josua, und im ganzen Land hörte man von ihm. Lange Begebenheit, die manches in sich trägt, was quer geht. Und ich glaube, dieser Text beinhaltet eine der schwierigsten Stellen des Alten Testaments. Und wir wollen sie dann bewusst nochmals anschauen. Ich weiß nicht, was eure Gedanken waren, wenn man so diesen ganzen Text liest. Ich habe mir die Frage gestellt, warum eigentlich dieses Wunder? Warum hat Gott seinem Volk nicht gesagt, ich gebe euch die Kraft und die Fähigkeit und ihr werdet diese Stadt stürmen? Wäre doch für die Menschen viel eindrücklicher gewesen. Warum hat er die Menschen nicht befähigt, Dinge zu tun mit einem heldenhaften Mut, mit Mitteln, die sie zur Verfügung hatten, die Tore aufzubrechen und die Stadt zu erobern? Warum dieses Wunder, so wie es beschrieben wird? Und warum die Posaunen? Warum die Priester? Warum die Bundeslade? Und warum 7 Tage schweigend um die Stadt herumzulaufen? Für mich Fragen, die eigentlich der Schlüssel zu diesem Text sind. Das, was uns jetzt hier begegnet, ist so diese Antwort, weil genau durch diese Dinge Gott seinem Volk diese Lektion gelernt hat: Ohne Vertrauen werdet ihr niemals in dieses Land hineinkommen. Und mit diesem Vertrauen ist Gehorsam verbunden. Ohne dass ihr auf Gott hört und dass ihr wagt, auf ihn zu hören, werdet ihr niemals den Schritt in dieses Land hinein wagen können. Das ist der Schlüsselfaktor für euer Leben in diesem Land. Gott zu vertrauen und ihm zu folgen. Und das, was uns hier begegnet, das ist so eben dieses Thema, was wir genannt haben: Riskiere, Gott zu vertrauen. Versucht euch mal in diese Situation der Israeliten hineinzuversetzen. Da steht diese befestigte Stadt vor ihnen, wo sie wissen, wir haben eigentlich dem nichts entgegenzusetzen. Und dann sagt Josua: Jetzt machen wir eine Prozession. Also kein Kriegszug, keine Militärparade, sondern eine religiöse Prozession. Und am Anfang dürfen Soldaten vorausgehen, die ihre Waffen aber nicht gebrauchen. Und danach kommt der Posaunenchor und er spielt: Großer Gott, wir loben dich oder was weiß ich. Und danach kommt die Bundeslade. Und dann kommt das Volk und jeder hält die Klappe, keiner sagt was. So werden wir Jericho erobern. Was würdet ihr sagen? Ist doch verrückt. Das macht keinen Sinn. Wisst ihr, und genau so geht es uns manchmal, dass es keinen Sinn macht. Dass wir sagen: Gott, was du willst, was du tust, das macht keinen Sinn. Ich habe so andere Vorstellungen. Und wäre das ja nur einen Tag so gewesen, da würde man sagen, okay. Aber 6 Tage lang. Ich weiß nicht, ob ich am 6. Tag noch mitgegangen wäre. Das macht doch keinen Sinn. Und stellt euch mal vor, was die Leute in Jericho gedacht haben. Die haben nicht gedacht, die Gallier spinnen, sondern haben gedacht, die Israeliten sind verrückt. Ist das Psychoterror, wenn die jeden Tag Posaunenchor? Wollen sie uns vertreiben? Merkt ihr, das, was hier passiert, Das ist erstmal diese ganze Herausforderung nach menschlichem Gesichtspunkt, dass es keinen Sinn macht, was Gott hier seinem Volk beauftragt. Und jetzt Gott zu vertrauen wagen heißt, ich tue das Sinnlose. Ich tue das, was ich nicht verstehen kann. Ich tue das, wo ich Gott auch nicht erklären kann. Ich tue das, wo ich auch nicht verfügen kann. Und dann im Nachhinein, und jetzt betrachten wir es vom Nachhinein, sagen wir, das war absolut sinnvoll, was da passiert. Das war das Sinnvollste, weil nicht die Soldaten die Rolle spielen, die entscheidend ist, sondern die Priester. Diese Priester, die die Schofar bliesen, das Widderhorn, und in die Bundeslade trugen. Und wenn man genau hinschaut, das Blasen der Schofar war im Alten Testament das Zeichen, dass Gottes Handeln angekündigt wird. Gott wird etwas tun. Und jetzt steht hier sogar ein ganz spannender Begriff, dass hier von der Jobel-Schofar die Rede ist. Das Jobeljahr, das war der Ausdruck für das sogenannte Erlassjahr, das 50. Jahr in der Geschichte der Israeliten. Und in diesem Jahr wurden Gefangene freigelassen, wurde Gepfändetes zurückgegeben, wurde ein Neuanfang geschaffen. Und es wird uns beschrieben, 3. Mose, Kapitel 25, wie genau dieses Jahr eingeleitet wird durch das Blasen dieser Jobelschofar, dieses Widderhorns, was an diesem Tag geblasen wird. Und es heißt, ab heute beginnt etwas ganz Neues. Und das ist, was Josua den Priestern befiehlt. Er sagt, ihr kündigt jetzt das Neue an, was Gott tun wird. Und das werdet ihr in dieser Welt proklamieren. Gott fängt was Neues an. Er wird handeln. Und die Bundeslade, die dahinter getragen wird, das war Ausdruck der intensivsten und heiligsten Gegenwart Gottes. Und es, was jetzt da passiert, das ist letztlich, dass das Volk proklamiert, die Macht und die Gegenwart Gottes ist hier gegenwärtig und er wird handeln. Das kündigen wir an. Wie? Keine Ahnung. Was? Keine Ahnung. Aber er wird. Und das ist Glaube. Glaube heißt, zu wissen, Gott ist am Handeln. Und dieses Handeln zu erwarten. Wie? Keine Ahnung. Auch in deiner Situation. Wie? Keine Ahnung. Aber leg deine Vorstellung zur Seite. Und du lebst in der Gegenwart dieses heiligen Gottes, der dich in dieses Handeln hineinnehmen wird. Das ist Glauben. Und die Israeliten haben nichts in der Hand. Und genau hier sollten sie lernen, Gott zu vertrauen. Ein Zitat aus einem Kommentar von einem Theologen namens Kyle. Die mehrtägige Wiederholung des Umzugs konnte nur den Zweck haben, Israel im unbedingten Glauben und geduldigen Vertrauen auf die Macht und Zusage seines Gottes zu üben und ihm tief einzuprägen, dass allein die Allmacht und Treue Gottes es war, welcher diese feste Stadt, die Vormauer des ganzen Landes, in seine Hand gegeben hat. 6 Tage laufen, 6 Tage schweigen heißt, ich kann es nur Gott überlassen. Und das ist, was Gott mitteilen wollte, seinem Volk zeigen, riskiere, deinen Gott zu vertrauen, auch wenn du ihn nicht verstehst. Und riskiere, ihm zu vertrauen, wenn du von seinem Handeln noch nichts siehst, wenn du am 5. Tag immer noch sinnlos um die Stadt rennst. Und riskiere, ihm zu vertrauen, wenn das Geschehen keinen Sinn macht, denn du musst ihn nicht verstehen, aber er ist gegenwärtig. Das ist diese Lektion, die die Israeliten lernen mussten. Und das Spannende ist, einer hat es schon gelebt. Konsequent. Nicht Josua. Wisst ihr wer? Rahab. Rahab hat das gelebt. Diese Prostituierte in der Stadt, die gesagt hat, ich weiß, dass Gott diese Stadt in eure Hände geben wird, hat sie den Kundschaftern gesagt. Und ich sage, und ich weiß, dass diese Stadt euch gehören wird, weil Gott auf eurer Seite ist. Und ich bitte euch, dass ihr mich verschont, wenn Gott euch die Stadt in die Hand gibt. Diese Frau hat mit dem Handeln Gottes gerechnet. Und als die Israeliten vor der Stadt auftauchten, hat sie ihre Familie zu sich genommen, die, die mit ihr in der Stadt gelebt haben. Als Ausdruck des Glaubens, ich erwarte das Handeln Gottes, es wird kommen. Ob sie verstanden hat, warum der Posaunenchor um die Stadt läuft, ich glaube nicht. Aber was sie gewusst hat, Gott wird handeln. Und das ist eigentlich wie so dieses Beispiel des Glaubens, was durch diese Kanaaniterin Rahab in diesem Geschehen uns vor Augen geführt wird. Ich erwarte, dass Gott handelt. Und darauf stelle ich mich ein. Und ich spreche ihm das Vertrauen aus. Ich glaube, für uns ist das etwas, was ganz wesentlich für unseren Glauben ist. Und wir lernen hier vieles, was auch für unseren Glauben sehr wichtig sein kann. Dass wir nämlich sagen müssen, wir können immer wieder nur uns darauf besinnen, Gott ist gegenwärtig. In meiner Situation, in deiner Situation. Und Gott ist am Handeln in deiner Situation, auch wenn du das jetzt im Moment nicht siehst. Auch wenn du nicht verstehen kannst, warum die Wege. Und Gott wird dich mit seinem Handeln beschenken. Auch wenn es im Moment vielleicht unsinnig ist. Und das, was wir tun können, hat jemand so schön ausgedrückt, wir können ihm immer nur sagen, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und Vertrauen heißt, ich gehe den Schritt Stück für Stück immer wieder neu mit dir. Immer wieder von einem zum nächsten. Und dann kommt ein zweites. Riskiere Gott zu vertrauen, denn auf Gottes Handeln kommt es an. Das, was hier beschrieben wird, das ist, dass das Entscheidende Gott tut. Und da lesen wir zweimal die Aussage, einmal an Josua und einmal zu dem Volk. Da sagt Gott, ich habe diese Stadt in deine Hand gegeben, ich habe sie in eure Hand gegeben. Wisst ihr, ich habe vorhin so gedacht, als die Kinder einen kleinen Gruß zum Sommerferienbeginn bekommen haben, es ist doch der Unterschied, ob ich sage, ich nehme es mir, oder ob etwas in meine Hand gegeben wird. Merkt ihr den Unterschied? Gott sagt nicht, Josua, nimm's dir. Greif zu, du schaffst es. Pack zu, ihr habt's im Kreuz. Sondern die Israeliten, die standen mit leeren Händen dort und sagten, Herr, wie soll das gehen? Wie soll diese Stadt in unsere Hand gegeben werden? Und was sagt Gott? Ich geb's in eure Hand. Das, was bei euch liegt, heißt, die Hände ausstrecken und sich von Gott beschenken lassen. Und vielleicht heißt dieses schweigende Umrunden der Stadt, ohne selber aktiv zu sein, ich halte die Hände aus und sage, Herr, das Entscheidende musst du tun. Und ich glaube, das sind diese Erfahrungen, die uns als Menschen manchmal extrem schwer fallen. Dass wir sagen, Herr, das Entscheidende musst du tun. Also ich würde am liebsten die Dinge selber tun, weil das, was ich tue, habe ich unter Kontrolle. Aber die Hände öffnen heißt, ich gebe die Kontrolle ab. Aber offene Hände sind die einzige Möglichkeit, sich von Gott beschenken zu lassen. Und dann kommt der Moment, an dem Gott sein Volk beschenkt und wo sie mitmachen dürfen. Wo Gott sagt, jetzt seid ihr gefragt. Das war der 7. Tag. Und dann wird so beschrieben, nach der 6. Umrundung hält Josua das Volk an und gibt klare Anweisungen. Wenn der Befehl kommt, wenn die Shofar jetzt diese Signaltöne bläst, da steht ein anderes Wort als von dem, was sie vorher hatten. Vorher waren es kurze Töne und jetzt geht es um lange Signaltöne. Dann sollt ihr in Geschrei ausbrechen. Und es wird in der Bibel oft schon deutend übersetzt. Da ist nicht von Kriegsgeschrei die Rede, sondern nur von Jubel. Und es ist ein Unterschied, ob ich Kriegsgeschrei oder Jubel anstimme. Kriegsgeschrei schreie ich gegen jemand. Jubel schreie ich für jemand. Wisst ihr, die Israeliten, sie sollten ihrem Gott zujubeln. Sie sollten ihn ehren, sie sollten ihn proklamieren, bekennen. Ja, wir rechnen mit diesem Gott. Ihm gehört die Ehre, ihm hat die Macht. Er ist der, der die ganze Welt in der Hand hat. Und dann lesen wir, dass unter diesem Jubel des Volkes zu ihrem Gott die Mauern der Stadt einsinken. Vielleicht durch ein Erdbeben. Mancher vermutet, dass Gott dieses Wunder in ein Erdbeben verpackt hat. Und dann diese Stadt für die Israeliten offen ist. Und das, was uns dann begegnet, das ist das Schwierigste, was man oft vor Augen hat, dass alle getötet werden sollen. Das ist unfassbar. Und das ist eine Frage, die viele Menschen befremdet. Wie kann ein Gott der Liebe einen Völkermord befehlen? Und es gibt viele Versuche, das zu erklären. Und ich sage, es bleibt immer etwas offen, immer etwas Befremdendes. Und ja, es kann sein, dass das Gericht Gottes war über diese himmelschreiende Sünde der Kanaaniter, die Kinderopfer vollzogen haben und. Ja, es kann sein. Es kann sein, dass Gott diese Unreinheit in Anführungszeichen ausgerottet haben wollte, damit sein Volk nicht gefährdet wird. Es kann sein. Es kann vielleicht auch ganz anders sein. Ich fand einen großartigen Artikel in dieser Zeitschrift Pontes von dem Pontes-Institut, ein Institut für Apologetik, wo ganz stark sich auch intellektuell mit Glauben auseinandergesetzt wird. Und dort hat Christian Hofreiter über dieses Thema promoviert, 4 Jahre lang in Oxford. Wie sind diese Texte zu verstehen? Und er hat seine Erkenntnisse zusammengefasst. Wer interessiert ist, dem kann ich das gern zur Verfügung stellen. Einfach eine Mail schreiben, dann kann ich euch den Artikel geben, beziehungsweise ein paar einzelne ausgedruckte Exemplare habe ich heute hier dabei. Und er sagt, vielleicht ist es auch, dass diese Schilderung in der orientalischen Geschichtsschreibung damals passierte, nicht in der deutschen, europäischen. Und orientalische Geschichtsschreibung ist eine pauschalisierende Geschichtsschreibung. Wir würden heute manchmal sagen, eine übertreibende Geschichtsschreibung. Alles ausgerottet, alles eingenommen, alles überwältigt. Und er begründet es damit, dass es später von manchen Städten berichtet wird, sie wurden ganz ausgelöscht und 2 Kapitel später tauchen die Einwohner wieder auf. Oder Teile der Einwohner. Ja, und vielleicht dieser Hinweis, vielleicht war es nicht nach unseren Vorstellungen, vielleicht nochmal anders. Und trotzdem bleibt es. Das, was uns hier begegnet, ist etwas, wo Gott uns zum Teil fremd ist. Wie hat der Josua vorher gesagt, ich bin souverän und unverfügbar. Und das müssen wir aushalten. Gott nicht einfach immer verstehen zu können, so allglatt, sondern manchmal auch provozierend. Und dann trotzdem zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Und das war das Entscheidende, was die Israeliten lernen mussten. Wir strecken die Hand aus und wir glauben, dass er uns gibt, das, was wir brauchen, wie er es will. Sein Handeln schenkt, wie er es will. Oder wie es Psalm 37 ausdrückt hier in der Übersetzung nach der Guten Nachricht Bibel: Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben, vertrau auf ihn, er macht's richtig. Und überlassen heißt loslassen, aus der Hand geben und sagen, du wirst's machen. Und zum Ende ganz kurz. Warum Gott vertrauen? Warum sein Handeln erwarten? Weil es auf seine Ehre ankommt. Jetzt könnte man sagen, ja, das Ende hört sich doch großartig an. Der Herr war mit Josua, im ganzen Land hörte man von ihm. Sag ich, es ist doch großartig, was Josua geschafft hat. Vielleicht hat man sogar Abbruchunternehmen nach ihm benannt. Dass man sagt, also wenn Josua eine Stadt abreißt, dann ist sie platt. Wisst ihr, das ist ja manchmal, was uns Menschen so nahe liegt. Ja, dann rücken wir uns in den Mittelpunkt und sagen, ja, auf uns kommt es doch an. Uns muss gut gehen. Unsere Anliegen müssen durchkommen. Wir müssen die Dinge wenigstens geachtet bekommen und. Wisst ihr, der Schlüsselsatz heißt, der Herr war mit Josua. Und das hat man im Land erzählt. Es geht im Letzten in allem, was geschieht, darum, dass Gott geehrt wird und dass sichtbar wird, der Herr war mit ihm. Persönlich. Es geht darum, dass Gott dadurch geehrt wird, das in deinem Leben erkennbar ist, der Herr ist mit dir. Es geht darum, dass Gott geehrt wird, weil in deinem Leben erkennbar ist, der Herr ist mit dir. Wisst ihr, wie das geht dann? Indem ich sage, es geht nur, indem ich lerne, ihm zu vertrauen und für sein Handeln offen zu sein. Und dann zu erleben, ja, der Herr ist mit mir. Und dann kann ich ihn ehren. Und dann können andere sagen, da hat Gott gehandelt. Und das ist, was ihn ehrt. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern. Und Abendmahl, das kann uns nochmals auch ganz stark dieses Vertrauen zu ihm stärken. Dort, wo wir vielleicht mit leeren Händen dort sind, und Abendmahl heißt ja, ich lasse mich beschenken, ich bringe nicht selber mit. Abendmahl heißt, ich lasse mir das von Jesus geben, was ich brauche. Er sagt, mein Leib für dich, mein Blut für dich, ich selber für dich. Und vielleicht heißt das Abendmahl heute für dich, dass du so im Bild gesprochen mit deinen leeren Händen vor ihm bist und sagst, Herr, ich brauche es eigentlich, dass du mich beschenkst mit deinem Handeln, mit deiner Hilfe, mit deinem Eingreifen. Und ich kann dir nicht sagen, wie das geschehen soll. Ich weiß nur, du bist hier. Und du wirst mir meine leeren Hände füllen. Und das bitte ich, dass du in der Begegnung mit dir in deinem Mahl mich beschenkst mit deiner Gegenwart, die mein Vertrauen stärkt. Und ich will dir sagen, ich kann dich nicht verstehen, aber ich vertraue dich. Ich vertraue mich dir an, damit am Ende sichtbar wird, der Herr ist mit ihm und es ehrt ihn. Wir hören jetzt ein paar Takte Musik und werden dann gemeinsam das Abendmahl feiern.